Historische Rebsorten sind seltene Weinstöcke, die bis zu ihrer Entdeckung als verschollen oder sogar ausgestorben galten. Sie sind eine jahrtausendalte, klimaerprobte Sortenvielfalt, die in nur einem Jahrhundert verloren ging. Sie sind der Spiegel unserer Vergangenheit. In unserem Podcast erfahren Sie unglaubliche Dinge über eine wiederentdeckte Weinwelt. Folgen Sie uns mit einem Glas Wein aus historischen Rebsorten und schmecken Sie Geschichte.
So, Andreas, letztes Mal, wo wir uns zusammen hingesetzt haben, haben wir uns ein bisschen über den altfränkischen Satz oder den altfränkischen Mischsatz unterhalten und da hast du eine Fülle von Rebsorten genannt. Einen oder anderen, die hatten wir da aus diesem Portfolio schon mal beschrieben, so wie der Süßschwarz oder der Hartblau. Wir haben sogar den Riesling schon in einer extra Episode mal genauer aufgearbeitet, historisch aufgearbeitet. Und da will ich einfach den Sprung machen und bleib sozusagen in diesem altfränkischen Satz, so überbegrifflich, und nehme aus diesem altfränkischen Satz heute mal unseren grünen Adelfränkisch heraus, den ich am Anfang immer veredelt habe, wo wir noch nicht genau wussten, welchen Namen er besitzt, mit der Nummer 101. Das ist auch die Nummer, die wir jetzt da im Rahmen der Weinvermarktung auch immer mit aufführen, weil wir mit diesen Nummern immer genau wissen, um was es sich bei dem Wein, der im Glas ist, auch handelt. Denn Namensgebung ist so eine Sache. Du könntest ja mal falsch gelegen haben in deiner wissenschaftlichen Recherche und 5 Jahre später herausfinden, dass er doch nicht der Adelfränkisch, sondern eine andere Sorte wäre. Und dann muss man das auch mal umbenennen können. Was immer gleich bleibt, ist 101. Ja, und 101 ist aktuell bei uns die Rebsorte grüner Adelfränkisch, der unter Umständen im Rahmen des neuen Weingesetzes auch nochmal seinen Namen ändern muss, damit der Winzer auch die Rebsorte auf sein Etikett schreiben darf. Das ist hier was ganz anderes, das möchte ich jetzt nicht näher erläutern, weinrechtliche Dinge, sondern wir bleiben jetzt knallhart an der Rebsorte, weil der Adelfränkisch, oder beziehungsweise genau gesagt der grüne Adelfränkisch, wirklich eine ganz, ganz, ganz besondere Sorte ist. Die hat ja wirklich nicht nur Geschichte, sondern phänomenale Eigenschaften, die gerade im Rahmen eines Klimawandels jeden Winzer sehr, sehr hilfreich sein dürfte. Aber ich will da gar nicht vorgreifen. Ich bitte dich, geh jetzt mal in den grünen Adelfränkisch historisch hinein und erklär mal unseren Zuhörern, was das für eine tolle Rebsorte ist.
Ja, grüner Adelfränkisch. Der Name bezieht sich auf eine Sortenbeschreibung bei dem Herrn Babo, also deutscher Ampelograph vom Oberrhein, 1844, wo er die Sorte als weißer Grünling beschrieben hat mit Synonym Adelfränkisch. Und wenn man, es gibt keine Abbildung, aber es gibt eine sehr detaillierte Beschreibung. Babo zeichnet sich dadurch aus, dass er also wirklich alles, was er irgendwie in Merkmale fassen konnte, beschrieben hat, vom Holz über die Winterknospen bis hin zu Blättern und Trauben und Knospen natürlich und Triebe. Aber grundsätzlich, also wenn man das liest, dann und weiß, wie die Sorte natürlich aussieht, das ist immer das, was im Hintergrund steht, dann ist es einfach eine Beschreibung von Adelfränkisch. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Es gibt so ein paar Merkmale, wie dieses lederartige Blatt, was wirklich sehr stark an Rindsleder erinnert, was eben auch in dieser Beschreibung eben erwähnt wird, dass er gerne verrieselt und schüttere Trauben hat und so weiter und spät reift. Also das sind alles diese Merkmale, die da halt zusammenfließen. Und letztendlich ist ja auch eine Sortenbeschreibung nichts anderes wie eine Summe von Einzelmerkmalen, die da aufgeführt worden sind. Das Bundessortenamt macht im Grunde auch nichts anderes, bloß nicht mit so vielen Merkmalen, wie der Herr Bau das gemacht hat. Und gefunden habe ich die Sorte an mehreren Stellen in Deutschland, aber auffällig war sie halt primär in Franken und vor allem am Steigerwald, in diesen alten Silvaner Mischsätzen, die es da noch gibt.
Er ist zwar in diesem Franken, heutigen Franken, zwar oft gefunden, aber es ist eine fränkische Sorte, was sich nicht auf das Weinbaugebiet Franken bezieht, sondern, das soll man hier klarstellen, sondern es bezieht sich auf das Reich der Franken. Also jetzt sind wir bei Karl der Große. Wir sind also räumlich, räumlich sind wir da etwas anders noch verhaftet.
Wobei man kann das so rekonstruieren und das ist wahrscheinlich auch so gewesen. Nur am Rhein selber ist die Sorte nicht beschrieben worden. Ja? Also, aber der Weiße Grünling hat Barbo aus Franken beschrieben, also eine der seltenen Sorten, die aus Franken überhaupt beschrieben worden sind. Also jetzt abgesehen von Ilbling und Silvaner natürlich. Aber primär hat sich das schon auf Franken, also vor allem Mainfranken und Steigerwald bezogen. Und die größten Bestände, die es heute noch gibt, mit rund 200 Stöcken, also in mehreren Weinbergen, also fast in jedem alten Weinberg, aber halt immer nur weniger Exemplare, etwa gleich häufig wie der Kleinberger, die habe ich am Steigerwald gefunden, primär. Ja, gab es auch noch einen Weinberg bei Karlstadt, wo der Adelfränkisch auch mit drin war, zusammen mit dem Lagler zum Beispiel und Riesling, Elbling und Traminer und Silvaner natürlich. Aber die Konzentration war schon am Steigerwald und zwar vor allem an zwei Stellen, einmal in den Weinbergen bei Ickelheim, also im südlichen Steigerwald oder südwestlichen Steigerwald, muss man sagen. Das ist ja die Westseite vom Steigerwald, die mit Rebbergen gestockt ist. Und im nordwestlichen Teil bei Zell am Ebersberg, relativ nah Main, wo es also auch noch ein ganzes Gebiet gab, eigentlich, wo mehrere alte Weinberge auf engem Raum konzentriert waren und eigentlich in jedem von diesen Weinbergen war auch der Adelfränkisch mit drin. Ja, dominiert Silvaner, aber eben auch Adelfränkisch. Und die Stöcke waren immer sehr alt. Meistens war es ja so, dass der Silvaner hat eine relativ schlechte Holzreife und friert dann doch auf den Kopf zurück meistens, wenn ein kalter Winter ist und treibt dann wieder aus, als wäre nichts gewesen. Und Adelfränkisch und auch Kleinberger und der Grobriesling, das waren so die drei Sorten, die auch Stämme hatten, also alte Stämme, nicht bloß alte Köpfe. Und alte Stämme heißt, dass sie eben frosthart sind. Ja, sonst gäbe es die Stämme nicht, sonst gäbe es nur Köpfe. Und Adelfränkisch hat ein Blatt, das erinnert so an Riesling und hat halt diese lederartige Oberfläche, die der Riesling nicht so stark ausgeprägt hat und hat eine grüne, wirklich grüne Traube, die erst grün-grau eigentlich, die erst so richtig Farbe kriegt, wenn sie wirklich 100 Grad Öxle hat oder so, dann färbt sie sich so ins Gelb-Orange irgendwie und eine Sorte mit hoher Säure, aber auch hohem Öxle-Potenzial. Aber augenfällig, zumindest jetzt am Anfang, war, dass sie doch oft weniger Ertrag hatte, also in den alten wurzelechten Weinbergen mit weniger Ertrag, was auch teilweise daran lag, dass es von den relativ vielen Stöcken, die ich da noch gefunden habe, waren fast alle viruskrank. Und es gab zum Glück ein, zwei Weinberge oder drei insgesamt, wo noch Adelfränkisch drin war, der nicht viruskrank war. Und insgesamt habe ich jetzt von der Sorte ungefähr, glaube 11 oder 12 Klone gezogen, die tatsächlich virusfrei sind. Und die unterscheiden sich auch ein bisschen untereinander darin, wie blühanfällig sie sind. Also manche sind nicht ganz so blühanfällig wie andere. Zwei, drei, die rieseln also jedes Jahr durch, die haben wir auch nicht in der Vermehrung. Und bei den anderen ist es eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Und wenn wir schon dabei sind, also beim Adelfränkisch gibt es einen Trick. Es ist eine sehr wüchsige Sorte, die also eine große Blattwand macht, also so in der Vitalität her sehr, sehr wüchsig ist. Und wenn man die fordert, also wenn man zum Beispiel zwei Bögen macht oder einen Langbogen, dann nimmt man die Wuchskraft raus und dadurch wird die Kraft auf die Frucht verteilt und die Früchte sind dann eigentlich fast ganz normal, also fast wie eine ganz leicht lockere Riesling-Traube, ja, so von der, vom Vergleich her. Nicht so kompakt wie der Riesling, aber doch schon relativ dicht, sag ich mal. Und ich glaube, letztes Jahr war das, wo der Adelfränkisch sogar richtig kompakte Trauben hatte. Ja. Das war das erste Jahr, wo ich den überhaupt so gesehen habe. Aber sonst hat er eigentlich eine schöne, etwas lockere Traube, wo die Beeren eigentlich auch bis zum Schluss nicht faulen, also zumindest bei den lockeren Trauben nicht. Aber das muss man einfach wissen. Also wenn man den quasi einen Qualitätsschnitt macht mit kurzem Anschnitt oder gar auf Zapfen, ja, dann treibt der quasi ins Holz und macht überhaupt keine Trauben. Also das muss man bei der Sorte einfach wissen.
Ja, also das
wenn man schneidet quasi wie ein Massenprodukt mit Doppelbögen oder so oder langen Bögen, dann kommt der sehr gut. Die Qualität wird dadurch nicht gemindert, aber es gibt halt Ertrag. Ja? Und Ertrag ist so ähnlich wie beim Riesling, vielleicht ein Tick weniger, ja, aber so kann man das vergleichen. Und über die Weinqualität können wir später noch sprechen. Gefunden habe ich die Sorte.
Also wenn wir noch vom Habitus sind, er wächst Kerzengrad nach oben.
Kerzengrad
das
nach oben.
Das ist für den Winzer eine relativ ganz wichtige große Information.
Blätter, große Blätter.
Steht wie eine Eins, da hat man ganz wenig Laubarbeit. Also der ist da und er treibt gut durch. Also er ist gleichmäßig auch. Also das ist die Wüchsigkeit, die du ja schon beschrieben hast auch. Also vom anbaulichen Gesichtspunkt ist sie auch da ausgesprochen wertvoll.
Ja, und man kann ihn leicht aus dem Drahtrahmen ziehen, weil er eigentlich nicht wirklich rankt, also ganz anders als Riesling oder Elbling, die ja furchtbar ranken und auch starke Ranken machen. Den kann man also gerade so rausziehen, ohne dass er groß Widerstand leistet. Und er braucht eigentlich auch die Ranken in dem Sinn nicht, weil er ja wirklich gerade nach oben wächst. Und gut, also gefunden habe ich ihn vor allem am Steigerwald, aber vereinzelt am Main.
Und eine Nahe hast du was gehabt?
Immer in Kombination mit dem Silvaner. Und an der Nahe gab es einen Weinberg, der auch quasi von Silvaner dominiert war. Das war ein altfränkischer Mischsatz, der durch Edelreisvermehrung an die Nahe verfrachtet worden ist. Das konnte man sehr schön an der Sortenmischung noch sehen. Da war Kleinberger drin, Adelfränkisch. War auch mal ein Ortlieber drin, der kam wahrscheinlich aus dem Elsass, vielleicht auch aus Franken. Weil Ortlieber gab es auch in Franken, also nicht bloß im Elsass. Aber an der Mischung konnte man das eigentlich sehr gut sehen, dass das Edelreis ursprünglich aus Franken kam. Und gerade die Nahe ist hier ein Gebiet, wo auch sortenrein Silvaner angebaut worden ist. Also ich habe da auch noch etliche Weinberge gehabt, wo nur Silvaner drin war, die etwas jünger waren, so 100 Jahre oder so, wo also quasi frisch nach der begonnenen Klonzüchtung um 900 sind diese Weinberge angelegt worden, wahrscheinlich sogar mit dem Fröhlich-Klon. Und da war aber wirklich nur Silvaner drin. Also in Franken war das noch mal eine Ecke anders, aber an der Nahe gab es quasi diese alten Silvaner-Weinberge, die auch bloß einen Meter hoch waren, also nicht die hohe Blattwand wie heute. Also richtig niedrige Weinberge, ja, aber eben sortenrein. Oder vielleicht hat man mal eine Fremdsorte drin gefunden oder so, aber unwesentlich. Aber der Mischsatz an der Nahe, der war also noch richtig durchgemischt. Also sogar Lemberger war da noch drin und Rote Veltliner und Sorten, die ich da gar nicht erwartet hätte. Und wie gesagt, Adelfränkisch auch. Und dann habe ich ein, zwei Pflanzen zur Hornabarischen Bergstraße gefunden, aber da hat er eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Und interessant am Adelfränkisch ist allerdings die Tatsache, dass oder zwei Dinge eigentlich. Einmal ist die Sorte sicherlich auch deswegen verschwunden, weil einmal der Herr Gallet, der große Amplograph aus Frankreich, der vor zwei, drei Jahren gestorben ist, hat diesen Adelfränkisch irgendwie auch vernommen, sag ich mal, entweder aus der Literatur von Babu oder ich weiß nicht genau, auf jeden Fall hat er in seinem großen amplographischen Werk die Sorte Adelfränkisch mit dem weißen Traminer gleichgesetzt. Also Sauvignon Blanc. Und das war also ein Grund, mit dem ich zu kämpfen hatte am Anfang, weil sowohl der Bund als auch andere Institutionen die Sorte nicht anerkannt haben, weil es offiziell ein weißer Traminer war. Ja, also man musste dann erstmal mit der Sorte arbeiten, so wie wir es dann auch gemacht haben, Versuchsanbau und so weiter, bis dann irgendwann manche Leute verstanden haben, dass das nicht das Gleiche ist.
Das ist wirklich offensichtlich. Und, also im Habitus, man kann vielleicht über das Blatt oder so sich streiten, wobei du ja auch gesagt hast, Adelfränkisch ist irgendwie eine Aussaat. Also wir sagen immer ein Vogelschiss vom Traminer. Das ist, also da ist ein älter, ist da wohl Traminer schon dabei. Aber er ist ja vom Habitus ja ganz anders wie
und auch von den önologischen Daten. Aber es hat tatsächlich diesen Umstand gebraucht, dass er Josef Engelhardt, der aus Franken, die Sort in seine bayerische Genbank übernommen hat. Er hat ja eine Sammlung von altfränkischen Rebsorten, Veitshöchheim. Und dadurch, dass die bayerische Genbank Teil der nationalen Genbank ist, ist diese Sorte quasi eingeflossen in die nationale Genbank. Dann gab es ein Projekt, wo man Mikrosatelliten gemacht hat, wo alle Sorten in den Genbanken quasi abgecheckt worden sind auf Genotypen. Und da wurde dann festgestellt, aha, Adelfränkisch hat ein eigenständiges Genprofil, was nirgends anders existiert, weder in Frankreich noch sonst wo. Und dann war klar, aha, diese Sorte ist eigenständig und mittlerweile wird sogar damit gezüchtet.
Genau. Also der größte Widersacher, damalige Widersacher, nutzt sie jetzt und
für die Züchtung.
Für die Züchtung. Genau. Gott sei Dank.
Haben wir auch nichts dagegen. Ja, also war aber ein Fortschritt, dass die Sorte
überhaupt. Ist ein entscheidender Vorteil oder jetzt eine Möglichkeit durch das Projekt Historische Rebsorten, dass man jetzt nicht nur diese Geschmacksvielfalt probieren und schmecken kann, sondern diese wiederentdeckte Rebsorten können einen Teil der zukünftigen Rebenzüchtung darstellen. Und genau da geht es ja drum. Die haben den sofort genommen, weil sie diese Eigenschaften, die der Adelfränkische hat, explizit wichtig ist im Rahmen der Klimaerwärmung.
Ja, und jetzt muss man sich halt fragen, hat der Adelfränkisch wirklich im Rheintal gefehlt, also bis auf die Ausnahme da an der Nahe, die halt durch die Silvaner geprägt war, oder gab es den da auch? Und ich vermute mal, dass aus mehreren Gründen, dass es den Adelfränkisch früher einfach im rheinischen Mischsatz zusammen mit dem Riesling auch gegeben hat. Einmal, sie sehen sich ähnlich. Franzosen sind, die frühen Ampelographen in Frankreich haben nicht so differenziert zwischen Sorten, die sich ähnlich sehen. Die haben da mehr so Gruppenbegriffe gebildet.
Sortengruppe, diese Begrifflichkeit Sortengruppe haben wir im Prinzip kreiert, um dafür ein Verständnis zu kriegen.
Genau, und in Frankreich hießen diese Sorten Blanc Noble, also edle Gewächse. Mhm. Ja, so wie beim VDP das heute auch so heißt. Mhm. Ist im Grunde die Übersetzung von Blanc Noble. Und das war so ab 1920, sage ich mal, war das ein Begriff für den Riesling. Aber in der Literatur vorher ist es vollkommen unklar, ob das nur Riesling war oder nicht auch ähnliche Sorten, die mit dem Riesling einfach stark ähnlich sehen. Und beim Adelfränkisch gibt es eben diesen Hinweis, dass die Genetik vom Adelfränkisch auch in den Wildreben von Ketsch auftaucht. Was dafür spricht, dass einmal die Wildreben vielleicht doch nicht so wild sind, wie immer so getan wurde.
Also die Wildreben von Ketsch.
Und zum anderen eben der Adelfränkisch in diesen frühmittelalterlichen oder mittelalterlichen Weinbergen vorhanden gewesen sein muss, sonst hätte er sich nicht in die Wildreben einkreuzen können.
Ich behaupte auch aus anderen Gründen, dass Adelfränkisch auch bei uns heimisch war. Ich komme wieder zurück auf die Liebfrauenmilch, die als weltbekannter Süßwein.
Das kommt noch dazu.
Ja, und da haben wir ja schon mal an anderer Stelle, wie wir die Sorte Grünfränkisch beschrieben haben, dargestellt. Also, dass das als Bormeo-Wert, dass der ein ganz wichtiger Bestandteil in den früheren Mischsätzen um Worms wohl mit dazu beigetragen hatte, dass diese Süßweine so gut waren. Aber allein der Grünfränkisch, sage ich, wird schon fast schwierig. War's
wahrscheinlich nicht, ja.
Weil die Süße braucht immer die Säure. Und das ist das, was ja bei dem Adelfränkisch ja die absolute Besonderheit ist. Du hast 100 Grad Öxle und hast 10 Säure. Also das ist etwas, das ist was ganz Fantastisches, was ganz Frisches, fruchtig, süß. Das gibt ein Geschmacksprofil, das kann jeder Hobbykoch nachvollziehen. Das macht dann erst richtig Spaß. Und deshalb glaube ich, dass gerade in der Liebfrauenmilch von früher in diesen Mischsätzen auch irgendwo der Adelfränkisch damit.
Aber eben unter der Großbezeichnung Blanc Noble oder Riesling oder was auch immer. mal. Ja. Es gab ja einen großen Riesling, es gab in der Literatur fünferlei Rieslinge. Ja. Es gab einen, der hat im August schon gereift, ja, und gab einen großen, einen kleinen, was weiß ich, einen gelben, einen grünen. Und in dieser Riesling-Gruppe vermutlich war der Adelfränkisch mit drin. Aber ein quasi Beweis ist tatsächlich diese Geschichte mit den Wildreben. Ja. Also ich hab die 23, glaube ich, waren es Wildreben aus Ketsch am Gaiweiler Hof, damals, wo ich dort gearbeitet habe, genetisch analysiert. Ja? Und das waren die Wildreben, die sind irgendwann Ende der 70er Jahre dort gepflanzt worden. Da hat der Schumann noch nichts hinzugefügt gehabt. Oder es waren die primären Wildreben, die auch die Botaniker auf Ketsch und Umgebung, also Mannheim und Neckar und so, die damals gefunden hatten. Und heute sind es ja über 120 oder so, ja, also die wundersame Vermehrung der Wildreben, sicherlich teilweise anthropogen bedingt, ja, aber das ist jetzt nicht das Thema. Aber ich hatte mich auf die 23 Stück konzentriert, die halt schon sehr lange am Gaiweiler Hof waren und noch aus dieser ersten Sammelaktivität quasi stammen. Und da ist eben interessant, dass die, ich habe da einfach jetzt mal die Allele da bestimmt und habe dann verglichen, welche Sorten, also nicht jetzt über Verwandtschaftsanalysen, sondern habe einfach geguckt, welche Sorte hat am meisten Allele zu diesen 23 Wildreben beigetragen. Und das waren im Wesentlichen zwei Sorten, einmal Cote Malbec, was auch überraschend war, weil den haben wir ja eigentlich nur in der Schweiz gefunden, ja, und dann eben Adelfränkisch. Ja, ich habe es mit Riesling probiert, mit Elbling, alle möglichen, aber die haben alle ja, weniger, weniger Allele geteilt mit diesen Wildreben als Adelfränkisch. Das heißt, er muss irgendwann mal, wenn man sich überlegt, der Wildreben wächst ja direkt in den Auenwäldern. Und es gibt mehrere Stellen, zum Beispiel in Speyer, im Kaiserstuhl oder am Isteiner Klotz, wo die Weinberge direkt an die Auenwälder grenzen. Und das sind zufälligerweise auch die Stellen, wo es schon Weinberge im Frühmittelalter gab. Also einmal haben wir eine Konzentration von Wildreben immer an den Plätzen, quasi wo es im 6. und 7. Jahrhundert schon Weinberge gab, oder im 7. muss man sagen, im 6. nicht. Das ist eine auffällige Konzentration, also in den anderen Stellen vom Rhein gab es nie Wildreben, es gab immer nur dort Wildreben, wo alte Weinberge waren, frühmittelalterliche Weinberge, und das ist schon mal die eine Auffälligkeit, und dann eben immer an den Stellen, wo quasi oben die Weinberge, unten die Auenwälder und dazwischen die Vögel, die Kerne aus den Weinbergen rauspicken und dann in die Auenwälder fliegen, die Kerne wieder auskacken und dann unter optimalen Bedingungen von Feuchtböden irgendwo am Waldrand wachsen dann diese Sämlinge hoch, die dann halt spontane Bastarde von Adelfränkisch und sonst was waren.
Das ist das, ja, was ich vorhin als Vogelschiss bezeichnet habe.
Vogelschiss. Und es kann aber beim Adelfränkisch durchaus sein, dass der ist zwar mit dem Riesling direkt verwandt, aber es kann durchaus auch sein, dass der also vor dem Riesling schon da war. Also ich würde jetzt nicht behaupten, wir kennen die Mutter vom Riesling nicht. Also Adelfränkisch könnte auch ein Geschwister vom Riesling sein. Ja. Die Mutter vom Riesling muss eine Sorte sein, die weitgehend homozygot war, weil es gibt dieses Sortenpaar Riesling-Fütterer, die komplett verschieden sind, aber 11 von 12 Allelen miteinander teilen. Und das spricht auch dafür, dass zumindest ein Elternteil muss quasi homozygot gewesen sein. Und wenn man davon ausgeht, dass es so war, könnte der auch den Adelfränkisch mitgekreuzt haben, also damals. Also es können auch Geschwister sein, es müssen nicht Kinder vom Traminer sein. Oder eben von so einer Traminer-ähnlichen Sorte. Und
also das, was Traminer zu bezeichnen ist, das können wir auch wieder zu anderer Stelle wieder in einen Sortengruppenkomplex setzen, weil da gibt's weißer, roter und blauer Traminer. Also hier sind wir dann auch nochmal, das darf man sich jetzt als Zuhörer so vorstellen, in der Weinwelt ist momentan nur der sogenannte Gewürztraminer populär und bekannt. Aber wenn du jetzt hier von Traminer sprichst, geht da eine Tür auf, die man jetzt nicht unbedingt jetzt auf Gewürztraminer setzen muss.
Nee, muss man nicht. Und weiß Traminer auch nicht. Aber das wollte ich jetzt sagen. Ja? Und wenn man vom Blanc Noble zu Franc Noble, das wäre quasi die französische Übersetzung von Adelfränkisch, ja, also kann das gut sein, dass also im Elsass zum Beispiel auf der anderen Seite vom Rhein in dieser Gruppe der Blanc Noble auch der Franc Noble mit drin war, weil einmal war das Mittel- und Nordelsass und auch Lothringen war fränkisch, es war nicht alemannisch. Und damals hat man im Elsass sowieso nicht so genau hingeguckt. Ja. Also die Ampelographie, die es gibt von 1852, die hat also schon sehr große Schwächen, sage ich mal. Also alle Sorten, die sich irgendwie ähnlich sehen, sind zu Synonymen erklärt worden. Ja, auch beim Pinot war das so, aber auch bei anderen Sorten. Und insofern kann das schon sehr, sehr gut sein, dass in dem elsässischen Missatz der Adelfränkisch mit untergemischt war, zumal ja auch sehr viele Sorten, Silvaner, Riesling, Elbling, die kamen ja alle auch im Elsass vor. Ja? Also das war alles sehr fränkisch geprägt und nicht französisch. Ja? Die Sorten im Wallis oder im Jura, das sind andere Sorten, aber das, was im Elsass war, das waren überwiegend eben fränkische Sorten, altfränkische Sorten, gerade der Elbling.
Man darf sich diese Landesgrenze, die wir heute so
vor Augen haben. Die Franzosen kennen den Riesling und den Elbling bloß deswegen, weil er im Elsass vorkam. Ja, sonst würden die den gar nicht beachten. Und Traminer genauso.
Und Kerner würde auch zu seiner Zeit, da war ja noch die Sprache französisch gewesen.
Nachdem Napoleon die Pfalz besetzt hatte, also das rechte Rheinufer, das linke Rheinufer, war ja französisch zu napoleonischen Zeiten und die Badener und die Württemberger hatten immer Angst, dass sie auch überfallen werden und haben dann halt quasi so eine Art Bund mit Napoleon geschlossen, dass sie eben nicht überfallen werden, aber teilweise waren sie so eine Art Kolonie. Und es war eben damals Mode, am württembergischen Hof Französisch zu reden. Ne? Und einer dieser Ausdrücke von dieser Mode ist, dass der Herr Kerner, der Hofbotaniker vom Herzog von Württemberg, dass der alle seine Rebsorten umbenannt hat und denen französische Namen gegeben hat. Und am eindrücklichsten ist es eigentlich beim Connelieu Rouge. Ja? Das Wort gibt's im Französischen nicht, aber wenn man sich ein bisschen damit auskennt, ist vollkommen klar, dass das eigentlich Roter Kölner heißt. Also die Sorte gab's tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Ich habe sie nicht gefunden, aber müsste sie in Österreich irgendwo noch geben. Und der hat halt den Connelieu draus gemacht. Ja, und so ähnlich
Bormio-Vert,
was eigentlich Wormser heißt. Ja, und oder beim Pierre Graf, was eigentlich Petrusrebe heißt, also Graf hieß eigentlich Grape und das Pierre war Petrus, hat er Pierre Graf draus gemacht, wo ich also 2 Jahre lang meinen Kopf zerbrochen habe, was das jetzt bedeutet. Ja, Pierre heißt Stein und Graf heißt schwer, ja, und schwerer Stein macht aber irgendwie keinen Sinn. Ja, und bis ich irgendwann mal, hat es bei mir dann geraschelt, dass das Pierre sich tatsächlich auf Petrus bezieht oder auf Peter halt, ja, aber Peter ist ja abgeleitet von Petrus. Okay. Und Graf ist eigentlich nur ein Schreibfehler, weil es gab diese Peter's Grape, gab es in England zum Beispiel, ja, und dort heißt sie auch Peter's Grape und das ist quasi so verballhornt halt worden, dass am Schluss Pierre Graf rauskommt. Eigentlich heißt es Pierre Krab, ja, Krab ist ja das französische Wort. Und interessanterweise, das ist jetzt bloß eine Nebenbemerkung, also wenn wir schon bei diesem Pierre Graf sind, den habe ich jetzt entdeckt auf einer französischen Abbildung als Le Bourguignon oder Königstraube, also Blanc de Roi, also Königstraube. Und aber das nur am Rande, da sind wir jetzt nicht. Wir sind beim Adelfränkisch. Aber diese Vermischung mit den rheinischen Wildreben, die zeigt eigentlich ziemlich deutlich, dass da was war. Und interessanterweise eben hat der Adelfränkisch mehr Allele mit dieser Population gemeinsam wie der Riesling und der Elbling und alle anderen Sorten, die ich da abgecheckt habe.
Wobei du tust ihn ja zeitlich ja auch auf über 5000 Jahre verorten.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Und du gibst ihm die Herkunft, also eigentlich dann auch wie der Riesling, ne, aus der Region.
Im Prinzip schon. Also das ist ja, also gefunden habe ich ihn auch noch, muss man noch erwähnen, in Saale-Unstrut. als verwilderter Rebstock in Zappendorf. Das war im Prinzip eine Weinbergsbrache, wo auch der fränkische Burgunder und der blaue Hengling und Elbling und was da alles noch war, Riesling, aber eben auch dieser Adelfränkisch. Und das war ein Riesenstock, also der war einfach verwildert. Das war ein Stock, der sich selber überlassen worden ist, seit der Reblauskrise sehr wahrscheinlich, also 130, 140 Jahre alt. Und das war also ein richtiger Busch. Ja, also hat er, was weiß ich, 3 Meter Ausdehnung gehabt, ja, und wuchs da vor sich hin. Und was immer wieder beeindruckend ist bei diesen verwilderten Reben, die haben einfach keinen Pilz, auch wenn sie nicht über Jahrzehnte und Jahrhunderte nicht gespritzt worden sind, die haben so gut wie kein Pilz. Warum auch immer. Aber auch dieser Stock war leider rollkrank. Ja, und deswegen habe ich ihn wieder weggeschmissen sozusagen. Wir haben erst eingesammelt und dann wieder gerodet. Aber ich habe ja genug Klone aus Franken, aus von der Nahe war auch ein virusfreier Adelfränkisch dabei, die da bei mir jetzt im Rebsortenarchiv sind. Und die guten Klone haben wir ja dann mehr oder weniger jetzt zu einer Vermehrungsanlage verarbeitet. Und die kann man auch kaufen und pflanzen. Und ja, aber das Saale-Unstrut oder überhaupt Sachsen-Anhalt ist insofern interessant, weil da einfach das, was da noch zu finden ist an alten Sorten, das stammt einfach direkt aus dem Mittelalter, weil wir diese große Lücke haben ab 1550 mit der Reformation, die da eingezogen ist. Die Zisterzienser sind gegangen, die ganze Weinbaukultur, die möglicherweise da etabliert hatten, ging verloren. Die Evangelien haben lieber Wein aus Südfrankreich getrunken, haben also diese Anbaukultur. Die hatten schon Wein auf der Messe. Ja, habe ich erst neulich erst nachgelesen, ob die Evangelien überhaupt Wein getrunken haben. Aber tatsächlich, sie haben Wein getrunken, auch in der Schweiz. Aber sie haben größtenteils eben importierten Wein getrunken und haben diese Weinbaukultur, also diese Ideologie der Zisterzienser, dass man sich selber versorgen muss mit allem, was eben Landwirtschaft und Weinbau hergibt, ja. Obstbau, das war ja so eine Subsistenz, Selbstversorger-Ideologie, das hatten die Evangelien einfach nicht, ja. Und dieser Weinberg, den ich da 40 Kilometer südlich von Potsdam gefunden habe, da war zwar kein Adelfränkisch drin, aber eben andere Sorten, Schwarzblauer Riesling. Da war der blaue Traminer.
Aber auch ganz alt. Also in ganz der alt, Region sind ja wirklich die ältesten Funde. Ja,
also
Funde,
das,
ne?
Das, was man dort findet, das stammt alles aus Mittelalter oder vorher sogar.
Also, ja, weil da hast du ja gesagt, das ist ein Weinberg, die hast du zwar datiert aufs 15. Jahrhundert, aber gepflanzt durchaus auch schon,
ja,
im 12.
Und dann kommen, ne? Ja, und dann kommen eben die Wenden noch dazu, weil gerade in dem Gebiet, also wo jetzt dieser Weinberg gefunden worden ist mit dem blauen Traminer, das Gebiet heißt Wendland. Ja, also haben wir ja mehrere in Deutschland, auch im Taubertal und so.
Hast du ja schon gesagt, der
aber es war urwendisches Gebiet, ja. Die wendische Fruchtbarkeitskönigin Siva, also für sich, ne, wir haben mal wieder einen Bezug nach Indien, diese Siva, die wird auf den Darstellungen zumindest mit einer Traube in der Hand dargestellt, so ähnlich wie Taunus aus Anatolien, das war der Wettergott. Und also diese Wenden darf man nicht unterschätzen. Ja, also das ist ein altes Kulturvolk, ein altes Gärtnervolk, und die haben auch Weinbau betrieben, wahrscheinlich schon in der Kupfersteinzeit oder also wo es halt klimatisch ging. Vielleicht nicht mehr in der kleinen Eiszeit, da war ja alles Mögliche kaputt gegangen. Aber vorher in diesen Phasen, wo es viel wärmer war, Ende Atlantikum und so, oder auch während der minoischen Warmzeit, da wurde auch Weinbau betrieben. Das weiß man selbst im Baltikum, weil man da die Rebkerne gefunden hat. Und es gibt eine interessante Quelle bei den Archäobotanikern, die sich mit Samen von Wildreben eigentlich beschäftigen, die also schreiben, dass man in den slawischen Gebieten, wo die Wenden letztendlich dazugehören, Abdrücke von Rebkernen auf der Keramik gefunden hat. Und die Botaniker haben sich immer gewundert, dass die Kerne ganz anders aussehen wie die Kerne von Wildreben. Ja, also okay, Wildreben waren das nicht. Ja, und irgendwo müssen die Kerne ja hergekommen sein.
Also haben wir da schon die Kultur reden.
Ja, das waren wahrscheinlich jetzt keine großartigen Weinberge, aber es kann durchaus sein, dass sie da Hausreben hatten, Gartenreben und dass sie da ihren Traubensirup gemacht haben, wie das ja mindestens 2000 Jahre lang üblich war, bevor der eigentliche Wein erfunden worden ist. Also solche Geschichten, also aber durchaus mit der Rebe verbunden, nicht unbedingt mit dem Wein, aber mit der Rebe. Ja. Und Siva ist ja einer der Götter, die eben diese Soma, den Soma-Kult entwickelt haben.
An der Stelle, da sind wir schon ganz tief in den indischen Kulturen.
Soma war auch Wein, also in Indien, in Baktrien, überall. Auch wenn die Historiker das anders sehen, aber ich sehe das so. Und jedenfalls darf man diese Wende nicht unterschätzen. Das Problem an diesen ganzen Ostgebieten ist ja, dass die erst im 11. Jahrhundert quasi von den Franken missioniert worden sind. Das heißt, der offizielle Weinbau, was man jetzt mit den Klöstern aus dem Burgund oder aus der Champagne verbindet, ja, also gerade die Zisterzienser, die waren ja mit den Klöstern in der Champagne quasi verbunden, die sind dann frühestens 1100, ja, also so wie die Mission halt in den Slawengebieten fortgeschritten ist und das Gebiet, wo wir jetzt drüber reden, das ist um 1100 missioniert worden, zwangsmissioniert mit dem Schwert, also Kreuzzüge, ja, man hat diese Slawen dann an die Araber als Sklaven verkauft und so, ja, also das war nicht lustig, also für die Betroffenen, aber es kann durchaus sein, wenn man jetzt, sagen wir mal, diesem Kulturvolk der Wenden den Weinbau zuspricht, dass die Sorten, über die wir heute reden, Blauer Traminer oder so, oder Adelfränkisch, dass die ursprünglich schon von den Wenden im Anbau waren und dadurch wären sie viel älter als jetzt im Zuge dieser Kreuzzugsmissionierung. Ja?
Dadurch kommst du auch in das Gebiet der Karpaten.
Ja, wieder. Und die Spuren vom Riesling führen ja in die Wachau. Und Wachau ist altwendisches Gebiet, also mährisch-wendisch, ja. Die Wenden haben quasi die ganzen Karpaten besiedelt, also Böhmen und Mähren vor allem, und waren dort schon ein altes Weinvolk, weil der Weinbau in den Karpaten ist also fast so alt wie in Georgien. Und dass das kleinfrüchtige Sorten waren, das wissen wir auch, weil die Römer haben sich da noch drüber lustig gemacht, dass die Welschen da, die frühchristlichen Welschen, die es da gab, die Dörfer da in Österreich und diesen Gebieten, dass die da so kleine Sorten, also Sorten mit kleinen Trauben anbauen würden, die nichts hergeben quasi, ja, und wo der Wein dann gleich ausgetrunken ist, weil sie so kleine Früchte haben.
Also das ist ja der Irrwitz der Geschichte. Wenn du heute in den Weinbau schaust, und ich habe ja mit den Winzern zu tun, und wenn es darum geht, dann edle Weine zu machen, schaut man auf die Sorten südlich der Alpen, ja, die alle eigentlich zu ertragen
Massenträger
zu Massenträger also, zählen. Also man will jetzt mit Cabernet Sauvignon, Syrah und diesen ganzen namhaften, bekannten Rebsortennamen hier sozusagen Top-Weine machen. Und umgekehrt haben sich damals die Südländer, also die Leute südlich der Alpen, nicht für unsere Rebsorten interessiert, weil sie so kleinbärig waren. Aber genau das ist es ja, was wir brauchen. Um guten Wein zu machen, brauchst du
und
diese
kleinbärigen Sorten. Das sind in der Regel
Sorten, die auch frostfest sind.
Die frostharten Sorten. Genau. Ja, und wenn man sich, wenn man weiß, wie es da aussieht in Karpaten oder in Transsilvanien, wo auch viele Sorten herkamen, dann wird es eigentlich auch klar, dass also diese Weinbaugebiete vollkommen vergleichbar sind mit unseren Weinbaugebieten. Ja, also es sind montane Gebiete. Ja. Beim Elbling hat man immer gesagt, das sei eine Bergrebe, weil sie die Hitze nicht verträgt, was auch stimmt. Und aber ich sage jetzt mal auf 500 Meter oder so unter dem entsprechenden Klimawandel macht er sich ganz gut. Ja, dann haben wir in den Karpaten, in den Gebieten, haben wir natürlich auch Waldsteppenklima. Also es ist im Sommer relativ trocken. Das heißt, die Fäulnis macht sich nicht so bemerkbar in diesen Weinbaugebieten wie bei uns, ja, wo wir halt immer diesen Wechsel haben von atlantischen Sommern und kontinentalen Sommern. Ja, da ist es halt einfach überwiegend kontinental. Das heißt, diese Fäulnisgefahr, die es bei manchen Sorten gibt, die war da nicht so relevant. Aber dafür war eben relevant die kalten Winter, weil in den Karpaten liegt Schnee im Winter, auf dem Balkan liegt Schnee im Winter, ja, in Albanien liegt Schnee auf den Bergen. Teilweise gibt es sogar fast Gletscher, sag ich mal, auf den hohen Lagen. Ja, also, und man unterschätzt es so ein bisschen, weil man immer denkt, ja, das ist so weit südlich und so, aber eigentlich ist das Klima ziemlich ähnlich wie bei uns und oder eben in Saale Unstrut in Brandenburg oder wo auch immer. Ja, Brandenburg leidet ja nicht unter Sonnenmangel, sondern an den kalten Wintern. Ja, ja. Das ist das Problem. Und vielleicht noch Sommertrockenheit, das kommt auch noch dazu. Ja, also die haben im Wallis zum Beispiel auf der Südseite in den besten Lagen der Schweiz, die haben dreimal im Jahr bewässert. Ja, und die Bewässerung haben sehr wahrscheinlich die Sarazenen aufgebaut damals, nicht die Römer. Ja, aber gut, das ist umstritten, das sage ich jetzt mal so. Aber die Bewässerung war einfach, also zumindest im Wallis, war notwendig. Ja? Und wenn man versucht, die Sorten heute in ähnlichen klimatischen Gebieten anzubauen, dann funktioniert das oft nicht, weil das Wasser fehlt einfach. Ja? Also im Wallis funktioniert vieles bloß mit diesem alten Bewässerungssystem. Und ähnlich ist es in Brandenburg. Ja? Brandenburg ist potenziell botanisch betrachtet ist das Übergang Waldsteppe zur richtigen Steppe. Ja, also da gibt es tatsächlich Flecken, wo keine Bäume mehr wachsen, weil es zu trocken ist. Ja, die haben Sanduntergrund. Ja, also edaphisch
ist der Boden ist da entsprechend.
Ist es auch noch trocken, das kommt noch dazu und verschärft das Ganze. Ja, also man braucht nicht über den Klimawandel jammern, weil vor 6000 Jahren wussten die auch schon, dass dort Hirse besser wächst als Weizen. Ja. Und Mais hatten sie noch nicht, weil der kam aus Amerika, aber Hirse kam ja ursprünglich aus China und die haben da in der Bronzezeit überall Hirse angebaut. Ja. Eben weil die Hirse so gut angepasst ist an Trockenheit.
Da ist ja das
vollkommen verloren gegangen.
Man muss anpassen, man kann das Wetter oder das Klima schwerlich verändern, sondern man muss sich immer wieder dem anpassen, wie es ist. Und wenn wir über Überwärmung und Trockenheit oder extreme Trockenheit sprechen, dann muss man das auch im Weinbau mit den entsprechenden Rebsorten begleiten, damit man da auch weiter seine Existenzsicherung
genau,
hat.
Genau, und wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, gerade wenn wir uns jetzt den Adelfränkisch angucken oder auch den Blauen Traminer, der auch aus der Gegend kommt, das sind wirklich Sorten, die jetzt die ganzen Jahre, wo es im Sommer so trocken war, einfach weggesteckt
das
haben.
Ist denen, also
ja, das war denen egal. Die haben weder Sonnenbrand gekriegt, noch haben sie großartig gelitten.
Die wachsen genauso. Die fühlen sich wohl bei 40 Grad.
Die haben keine Blätter geschmissen. Ja, da war irgendwie nichts. Andere Sorten haben aufgehört zu reifen oder Elbling hat schwarze Blätter gekriegt, weil tatsächlich die Hitze die Blätter verbrannt hat. Ja, also habe ich auch erst 2018 zum ersten Mal in der Art so bemerkt überhaupt. Und beim Riesling wirkt sich tatsächlich in der Reife aus, weil der reift dann einfach nicht mehr, wenn er Trockenstress hat. Und beim Altfränkisch, der reift sowieso ein bisschen spät, ja, aber dem war das eigentlich weitgehend egal. Ja. Und dem Blauen Traminer, da hat das auch nichts ausgemacht. Ne. Und hat am Schluss trotzdem seine über 100 Grad. Und Altfränkisch ja auch. Ne.
Und die stehen alle dann auch mit der entsprechenden Säure da. Jetzt können wir wissen,
ja, die haben noch die Säure also dabei. Ja,
die Weine sind haltbar, trotz der Hitze, was wir normalerweise genau, ja in den Kellern im Moment ja bemängeln, wenn durch diese große
genau,
Hitze, das versteht die Flächerleihe nicht.
Jetzt,
aber da gibt es ökologische Probleme.
Wenn man das Gebiet anguckt, wo sie ursprünglich herkommen, oder sehr lange etabliert waren, sag ich mal, also Osteuropa, dann ist das auch vollkommen klar. Die sind da einfach gut angepasst, positiv selektioniert.
Ja, und jetzt wird's spannend. Diese Eigenschaften, die wir uns jetzt die ganze Zeit gerade noch unterhalten haben, haben ja dazu geführt, dass dann die Rebsorte Adelfränkisch ja auch schon wieder zurück in die Züchtung geht. Weil bei aller, man hat heute sogenannte interspezifische Sorten, die man züchtet. Also man züchtet diese Resistenz gegen die Mehltaupilze in die neuen Sorten mit hinein. Aber das sind nur die Mehltaupilze. Die sind diese neuen, im Moment sehr gehypten Sorten durchaus empfindlich, wenn es zum Beispiel um Botrytis geht. Ja, das ist ja auch ein Pilz. Ja, und dagegen gibt es keine Resistenz.
Oder Winterkälte.
Ja, weiß und so. Und jetzt haben wir hier einen Elter, der da viel, viel positive Eigenschaften mit reinbringen können. Wenn wir dann die Mehltaufestigkeit kombinieren mit der Dickschaligkeit eines Adelfränkisch, trockenresistent ist, säurestabil ist.
Relativ spät reift.
Spät reift. Dann hätten wir noch mehr Parameter in einer Sorte vereint, die uns dann noch weiterhin in der Zukunft entsprechende Vorteile und leichteren Anbau oder überhaupt noch Anbau ermöglichen. Also insofern sind es genau solche Sorten. Und das Problem ist, dass wir bei uns im Moment viel auf diese Dünnschaligen sind. Wir haben all dieses Heunischblut in den Sorten mit drin, was die heute dünn, also das ist typisch, das ist das, was er vererbt hat, wie zum Beispiel auch beim Riesling ja auch mit drin ist, oder?
Ja.
Aber bei dem Adelfränkisch
ist es nicht drin,
es ist kein Heunischblut drin und das ist der Entscheidende. Das ist
und beim Kleinberger interessanterweise auch nicht.
Ja, und das sind Sorten, die, das ist das, was man braucht jetzt in den nächsten Jahren. Ne?
Ja. Und wenn man es sich wirklich so betrachtet, es ist tatsächlich so, dass die allermeisten Weißweinsorten haben diese Fäulnisanfälligkeit vom Heunisch geerbt. Und es gibt nur ganz wenige Sorten, also zumindest bei uns jetzt, sage ich mal, ich weiß nicht, wie es in Italien ist, aber bei uns, die eben dieses Heunischblut nicht haben. Ja, und insofern, Silvana hat es ja indirekt auch durch den österreichischen Schweiß, der ein Heunischkind ist, also von der Großelternlinie sozusagen. Also insofern ist das schon eine außerordentliche Rebsorte. Überhaupt die ganzen Sorten, die sind zwar irgendwie auch mit dem Traminer verwandt, aber aus meiner Sicht steht der Traminer da nicht am Anfang, sondern wahrscheinlich über Geschwister oder Stiefgeschwister irgendwie vererbt durch eine Mutter, die wir momentan noch nicht kennen und die ich auch gar nicht in Europa lokalisieren will, sondern sehr wahrscheinlich kommt die ursprünglich aus dem nördlichen Kaukasus oder aus dem Transkaukasus, je nachdem. Aber ich vermute eher den nördlichen, also die Kuban-Kultur zum Beispiel, das ist da, wo früher die Alan gelebt haben, die Osseten. Dort irgendwo auf der nördlichen Seite vom Kaukasus, nicht am Kura. Aber das ist jetzt Spekulation. Aber man kann diesen Weg zumindest bis nach Mähren, sagen wir mal, in die Karpaten, kann man schon begründet sagen, die Sorten, die
auch
wir,
schon sehr
die wir
jetzt haben aus dieser auch,
Traminer Riesling-Gruppe, die stammen nicht vom Rhein und schon gar nicht von Wildreben, sondern kommen ursprünglich aus den mährischen Karpaten, wo man die Österreicher mitzählen kann, wenn man will. Also die Ostalpen, ja, die auch irgendwie mit Reben bewachsen waren, aber das eigentliche Zentrum, das war halt, ich sage es mal, die Südhänge der Karpaten. Ja. Und vor allem sind das auch Gebiete, die Römer nicht erobert haben. Also die Weinbautradition in diesen, oder die Tradition der Sorten, sage ich mal, war nicht römisch beeinflusst, weil die Römer haben ja doch schon sehr, also diese Latifundien, die Römer da aufgebaut haben mit, was weiß ich, 1000 Hektar oder so, ja, also deutlich größer als wir es heute kennen, ja, die alle mit Sklaven bewirtschaftet worden sind, weil gab es halt einen Großgrundbesitzer und es gab vor allem die Sklaven, die Arbeit gemacht haben und dann wurde der Wein halt im großen Stil auf den Markt verkauft. Das waren wahrscheinlich schon nicht jetzt so gewachsene Mischsätze über die Jahrhunderte, sondern wahrscheinlich tatsächlich, zumindest am Anfang, Monokulturen mit einzelnen Sorten, die die Römer halt massenvermehrt haben.
Ja, nicht so rein, aber dann nicht so in diesem Vielfalt.
Was dann halt passiert ist, war in Slawonien, wo diese Weingüter waren, nachdem die Römer weg waren, waren auch die Sklaven weg. Und dann sind diese Tausende von Hektar einfach brach gefallen und haben sich irgendwie natürlich dann auch weiter vermehrt. Also das ist zumindest meine Hypothese. Deswegen gibt es so viele italienische Sorten, die man auch in Ungarn findet zum Beispiel oder an der Donau, wo Italiener dann sagen, nee, das war nicht ungarisch, das ist italienisch, aber das ist dann wieder Nationalchauvinismus, weil
es kam nicht von Süd nach Nord,
Süd. Und in Italien gab es auch nicht diese Brachflächen, weil die römische Kultur hat ja weiter existiert. Die hatten zwar dann auch keine Sklaven mehr, aber mussten dann halt selber mal arbeiten, ja. Aber die großen Weingüter und auch der syrische Einfluss, der zur Römerzeit sich ausgewirkt hat durch den Mithraskult zum Beispiel, den es bloß in Pannonien gab oder in Slawonien. Mithras ist ein iranischer Gott, ja, oder baktrisch-iranisch. Und dieser Kult kam mit syrischen Generälen, die eben da in der Levante gegen die Parther und andere iranische Völker gekämpft haben. Und teilweise war ja Mesopotamien römisch, immer mal wieder, mal mehr, mal weniger. Und diese syrischen Generäle, die wurden dann, wenn sie Erfolg hatten, belohnt mit diesen Latifundien von den Römern und natürlich in Gebieten, die nicht explizit italienisch oder römisch waren, sondern die eroberten Gebiete sozusagen, ja, die Mysier in dem Fall oder die Daker dann später, das waren dann Großgrundbesitz, der halt verschenkt worden ist von den römischen Patriziern an ausgewählte Armee oder Militärs, ja, die in den Schlachten erfolgreich waren. Und die Daker wurden ja deportiert, ja, 50.000 Daker wurden in die Sklaverei verschickt und der Rest hat sich, Daker sind im Grunde die Deutschen, also aus meiner Theorie, die haben sich über die Karpaten, also über diese nach Lemberg, also da gibt es ja so Karpatenpässe, wo man relativ leicht in die Ukraine kommt und entlang der Mosel haben die sich dann bis nach Dänemark erstmal verzogen. Dänemark hieß eine Zeit lang in der Spätantike Dacia und von den Dacia, die auch Dacia in Rumänien hießen. Dacia stammt Deutsch, Dutch, also Holland, all diese mit Deutschland verbundenen Begriffe stammen von denen ab. Aber
oder Deutschland ist verbunden mit diesen
Begriffen. Ja, ursprünglich denke ich, dass diese sogenannten Daker, die eigentlich Dacia hießen, oder Daci, also in Tadschikistan hießen sie Daci, ja, oder Dacia, ist egal, so wie das Auto. Ja, zwischen Dacia und Deutsch ist jetzt wirklich nur ein kleiner Unterschied. Ja. Dutch, Holland. Ne, also so kann man das ein bisschen erklären. Es waren nicht bloß die Deutschen, die da geflohen sind, es waren auch die Geten, die dann später in Gotland lebten zum Beispiel, ja, oder als Goten dann wieder zurückgekommen sind, Ost- und Westgoten, die dann halt sich gerecht haben, nachdem die Römer weg waren. Aber die Geten haben auch in der Donaumündung, es gab noch diese Türgeten, die dann quasi am Dnieper gelebt haben. Also das ist eine andere Linie, sage ich jetzt mal, aber Goten und Geten ist natürlich im Prinzip das Gleiche. Das sollte man nicht so tun, sei das verschieden. Und es gibt noch andere Völker wie die Lombarden, die da auch mal hinter den Karpaten gelebt haben oder die Franken, denen wird es auch nachgesagt, ja, dass sie mal hinter den Karpaten gelebt haben. Und die Phryger und alle möglichen Völker. Aber wie auch immer, wir waren beim Adelfränkisch. Haben wir noch was?
Ja, also ich will es mal
noch zur Weinqualität müssen wir noch was sagen.
Bevor wir in die Weinqualität, damit schließen wir ja meistens auch dann ab, weil ich ja dann verweise auf unseren Shop, will ich hier nochmal dargestellt haben, das war jetzt ein bisschen, bist du jetzt in diese Völker reingegangen und ich weiß das aus eigener Erfahrung, das ist teilweise ein bisschen verwirrend, aber du hast im Prinzip jetzt auch wieder ganz klar anhand der Völker die Verbindung aufgebaut, jetzt nach hinten gedacht, von West nach Ost ziehend.
Ja,
wir können hier wieder mal
ein bisschen die Antike.
Also wir sind über das Mittelalter noch weiter hinten rausgegangen in die Antike und wir gehen noch weiter und wir kommen immer wieder irgendwo in Vorderasien raus und es beweist wieder einmal mehr, nur mal so nebenbei erwähnt, das waren nicht die Römer, die uns den Wein gebracht haben, sondern wenn man das sich da so betrachtet, sieht man, erkennt man, dass unsere Sorten und unsere Weinkultur aus einer ganz anderen Richtung kam, die man heute noch gar nicht so in der breiten Bevölkerung wahrnimmt. Man assoziiert immer den Wein mit den Römern. Aber das war nicht so, um Gottes Willen. Das war schon viel früher hier, der Weinbau und die Weinkultur.
Und es gab auch einfach diese Barriere, wenn man sich die italienischen Sorten heute mal anschaut. Das sind wirklich viele Sorten. Ja. Das sind jetzt auch ein Haufen Sorten quasi als Stammsorten wiederentdeckt worden, die vorher überhaupt keine Rolle gespielt haben, die es nur als Sammelstücke in irgendwelchen Sortimenten gab, die aber dann auf einmal zu Stammsorten wären, wie der Blanc Blau, den ich auch in Heidelberg gefunden habe, also Mutter von 25 Rebsorten in Italien oder in Ungarn und Sorte, die keiner beachtet hat, weil sie einfach so extrem spät reifen. Ja. Sangiovese hat bei uns keine Chance, weil er so spät reift. Ja. Und fast alle italienischen Sorten, mit Ausnahme der Sorten, die jetzt direkt am Südalpenrand vielleicht gewachsen sind, die eine Tradition aus vom Balkan her haben oder von Slavonien her. Aber die eigentlich jetzt in Mittelitalien oder Süditalien, die sind einfach so unglaublich spät reif. Mit wenigen Ausnahmen wie jetzt Muscatella.
Und frostempfindlich.
Ja, und frostempfindlich, ja. Das kommt noch dazu. Ja. Einfach weil sie durch die späte Reife das Holz auch spät reift, ja, und das manchmal halt in manchen Sommern bei uns nicht ausreicht, um die Holzreife zu erreichen. Und wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir die letzten Jahre keine kalten, richtig kalten Winter haben, aber das, wenn, sobald sich das mal ändert, werden da eine ganze Reihe von Sorten wieder verschwinden, so wie sie 1815, als der Vulkan da ausgebrochen ist, auch wieder verschwunden sind. Ja, also wir hatten den Goldmuscateller schon mal, wir hatten den Cabernet Sauvignon, wir hatten den Tempranillo schon mal. Also das sind alles Sorten, die seit 1750 in Deutschland vorhanden waren, die ja 1815 wahrscheinlich verschwunden sind, weil sich da das Klima kurzfristig geändert hat, wegen so einem Tambora-Ausbruch in Indonesien. Vulkanischer Winter, der sich dann...
Kann immer kommen, ja, kann morgen passieren.
Also da wird dann, das war diese Auswanderungswelle mit den Hungersnöten, wo dann alle nach Amerika ausgewandert sind oder nach Argentinien. Und es wird dann von Missernten berichtet und Hungersnöten, von Frost im Juli,
ja, ja, ich mein, das ist
wo extra. Dann alles kaputt gegangen ist. Und dann kalte Winter natürlich und Versorgungsempässe, Hungersnöte, alles Mögliche. Und interessanterweise ist aber das Datum mit dem Tambora-Ausbruch quasi das Schlüsseldatum zwischen der Ampelographie, die es vorgab, und der Ampelographie, die sich dann später entwickelt hat. Weil diese Leute wie Barbo, Gock und Metzger, die hatten mit den Ampelographen, die es vorgab, nichts mehr zu tun. Die haben auch ihre ganz eigene Ampelographie entwickelt mit ganz eigenen Sortennamen. Und die Tradition, die es eigentlich mal gegeben hat, seit 1750 bis 1815, wo die Namen verblüffend einheitlich sind, ja, und sich alle an diese Namen gehalten haben und keiner neue Namen erfunden hat, die ist dann...
Klammer auf, Sortengruppe, Klammer zu.
Ist einfach abgebrochen. Ja. Ab dem Datum 1815, auch der Kerner, der hat sein letztes Bild 1815 gemalt. Ich weiß nicht, was dann mit ihm passiert ist, aber er wollte eigentlich noch einen Text schreiben zu den 150 Gemälden, die er da gemalt hat. Und der Text ist halt ausgeblieben. Ja. Und deswegen braucht es dann wieder Leute wie mich, die zumindest was die Sortenkenntnis angeht, so gut drauf sind, dass sie da aussehen, das ist kein Muscat Blanc, sondern ein Goldmuscateller, und das ist kein roter Gutedel, sondern ein roter Härtling. Und solche sagen, oder der Gouet de Hongrie ist ein Furmint und kein Heunisch. Ja, und so weiter. Überhaupt sowieso, kein einziger Gouet, den ich gesehen habe, ist tatsächlich in Heunisch. Ja, also, ich weiß nicht, wie die Franzosen da immer drauf kommen, zu behaupten, dass der Gouet in Heunisch war, aber man muss das zumindest mal zur Kenntnis nehmen. Ja. Und auch bei den Formins gibt es also mehrere Interpretationen. Ja, zum Beispiel im Wallis gibt so einen, aber das war auch kein echter Formint. Wie auch immer. Also, um das nochmal zusammenzufassen, also Adelfränkisch hat den Schwerpunkt in Franken, weil er einmal Frostart ist, weil Franken ein vernachlässigtes Gebiet war.
Konnte auch dort überleben.
Bezüglich dieser alten Weinberge. Und weil man ihn auch gebraucht hat, weil er halt extrem Frostart war. Und so viele Frostarte Sorten gab es einfach nicht. Das ist auch der Grund, warum in Franken die durchschnittliche Zahl der Sorten in den Mischsätzen niedriger ist als an der Badischen Bergstraße. Ja, also Franken haben wir gezählt, so um die 20 da mit den Streusorten, und an der Badischen Bergstraße waren es 43 in den Weinbergen, die meisten Sorten beinhalteten. Von der Größe her ist es vergleichbar, also eher die Weinberge an der Badischen Bergstraße waren kleiner noch als die in Franken. Und dann haben wir eben diese Restpopulation an der Nahe und Saale-Unstrut.
Das ist ja bei uns nicht.
An der Bergstraße aber diesen Bezug ins Elsass, diesen Bezug zu den Wildreben, rheinischen Wildreben, muss man zusagen.
Also wenn man ihn bei uns als Mischsatz nicht gefunden hat, liegt es auch daran, muss man erwähnen, dass wir hier weinbaulich natürlich sehr intensiv sind, und dann war da auch, was das Rekultivieren, das Anlegen von veredelten Sorten, das war stärker unter Kontrolle, weil hier noch ein sehr intensiver Weinbau ja ist, großflächig, was was da in diesen Randgebieten, wie du ja am Anfang gesagt hast, in Franken, im Steigerwald oder in der Hessisch-Bergstraße, irgendwo, wo das so versprengt, irgendwo in den Ecken sind die übrig geblieben. In den Hauptgebieten konnten solche alte Weinberge nicht überleben. Dann kannst du auch in solchen Gebieten schwerlich alte Mischsätze finden. Also das heißt dann nicht, dass er hier nicht war, also du hast ihn nur hier nicht mehr gefunden. Aber aufgrund dessen, wie du ihn beschrieben hast, über also, Elsass, über die Wildreben in Ketsch, was da die Thematik mit der Genetik, da lässt sich schon noch ableiten mit dem Liebfrauenmilch, was man erwähnt, der war auch hier, der Adelfränkisch, der war auch
also bei uns. Also bin ich zu überzeugt. Das Problem ist einfach auch, ich sage jetzt mal, was die Erkenntnisreichweite angeht, ich konnte ja nur da alte Weinberge anschauen, wo es es noch gab. Ja?
Ja.
Das Glück war halt, dass es an der Badischen Bergstraße trotz Nazis und allem Aufräumaktionen, die es gegeben hatte in Baden, trotzdem noch Wildwuchs war quasi. Aber südlich vom Kaiserstuhl habe ich wirklich nichts mehr gehabt. Nichts. Ja?
Hast du an anderer Stelle schon mal erwähnt? Da wurde extrem gut aufgeräumt.
Ja.
Also da wurde
auch die haben sich ja auch gerühmt quasi, dass sie alle wurzelechten Stöcke rausgerissen haben und so. Und das stimmt auch tatsächlich für Südbahn. Und auch im Kaiserstuhl und in der Ortenau, wo vereinzelt noch was war, das war wirklich nur die letzten Reste. Ja, also dass ich überhaupt noch einen intakten Weinberg in der Ortenau gefunden habe, das war reiner Zufall und auch Glück dabei. Aber sonst hätte ich die virusfreien Räuschling-Klone nicht, die ich heute habe. Aber sonst, also das meiste hat sich schon in Nordbaden abgespielt tatsächlich. Und selbst auch in Hessen war auch fast nichts mehr zu finden. Und in Heidelberg war der Grund eigentlich hauptsächlich derjenige, dass diese Flächen nicht als Weinberge offiziell erfasst worden sind, sondern bis heute eigentlich oder bis zuletzt als Gärten, ja. Hausgärten verbucht waren. Und in Gärten hat halt überhaupt nie jemand kontrolliert.
Die waren all unterm Radar. Die
wurden immer nur quasi die Weinberge kontrolliert, aber nicht die Privatgärten. Und das war eigentlich der Schatz, den wir gefunden haben, die alten Weingärten, die dann noch gepflastert waren mit Kirschbäumen und was sie halt sonst noch Pflaumen und was weiß ich, was da früher noch mit drin war. Sehr, sehr kleinflächig, mosaikartig. Aber das hatte eben mit dem ökonomischen Weinbau nicht mehr viel zu tun. Ne? Und das war halt Subsistenzweinbau, so ähnlich wie im Steigerwald auch. Ne? Das waren halt diese Punkte. Man hätte vielleicht vor 30 Jahren noch mehr finden können als heute. Also heute sowieso nicht, aber als vor 10 Jahren. Also es war fast zu spät, so ein Projekt überhaupt zu machen.
Also im letzten Moment nochmal am Schopfe gepackt.
Ja, genau, so ungefähr. Und ich habe es ja, ohne mich jetzt selber loben zu wollen, aber es ist einfach so, ihr habt das gründlicher gemacht als jeder andere vor mir, also auf ganz Europa bezogen. Also es gibt keine einzige Studie, wo die alten Sorten auch nicht bloß qualitativ gefunden wurden einfach und dann in irgendeine Sammlung gesteckt wurden, sondern ich habe ja die Weinberge auch quantitativ kartiert. Also man weiß von diesen ganzen Weinbergen, wie viel von welcher Sorte da drin war. Ja. Kann man immer noch überlegen, wie repräsentativ das dann jetzt letztlich war. Aber es gibt eben diese Zählung und niemand vor mir vorher hat 500.000 Reben identifiziert, allein mit dem Auge. Ja. Also das hat einfach niemand gemacht. Ja. Und kann auch niemand. Ja. Also muss man dazu sagen.
Und ist jetzt eigentlich genau genommen, und deshalb sitzt man so ein bisschen in der Misere drin, von der behördlichen Seite auch eine restlose Überforderung. Also sie kommen mit dieser Fülle schwerlich klar. Da gibt's halt auch mittlerweile Defizite wie in anderen staatlichen Organisationen auch. Die Personalstruktur ist sehr dünn, die Aufgabenbereiche sind noch vergrößert pro Person. Man hängt so ein bisschen in der Luft, schade, aber wir haben es ja gesammelt, wir heben sie fest, wir halten sie fest, die Sorten.
So, und was können.
Wenn wir am Schluss sind, jeder, der einen Wein trinkt von unserer Vinothek, trägt dazu bei, dass sie auch erhalten bleiben. Und da kommen wir am Schluss nochmal, schließen wir immer ab mit dem Sensorischen beim Adelfränkisch. Es ist eine fantastische Sorte, die mittlerweile, das kann ich sagen, von vielen Weinliebhaber, auch Spezialisten wie Sommeliers, bestaunt werden, sensorisch bestaunt wird. Wie schon zu Anfang gesagt, es gibt hohe Zuckergrade, wir haben 100 Grad und mehr, bei gleichzeitig hoher Säure und einem damit verbundenen entsprechenden niedrigen pH-Wert. Das ist genial für die Lagerfähigkeit. Das ist genial, aber auch in der Aromaausbildung. Wir haben dieses Traminerblut da mit drin. Es ist eine edle, feine und trotzdem sehr tolle Aromatik. Viel an Honigmelone denkend, aber auch manchmal intensive Fruchtcocktail. Die Rebsorte lässt sich auch gut im süßeren Bereich konsumieren, weil man dann der doch deutlichen Säure auch noch die Süße entgegenstellen kann. Und die sorteneigene Süße ist auch geprägt durch einen fantastischen Aromacocktail, wird also als Süßwein auch schon geliebt. Hier ist wieder nochmal kurz erwähnt, das Bindeglied zu diesem Liebfrauenmilch, was wir hier schon erwähnt hatten, zusammen mit dem Grünfränkisch. Mit Sicherheit ein ganz wichtiger Part. Man kann mit der Rebsorte oder die Rebsorte sollte durchaus auch im Holz ausgebaut werden, macht ihr gar nichts aus. Im Gegenteil, sie kann das gebrauchen durch ihre innere Struktur. Also es ist eine ganz, ganz tolle Sorte, die wir so in dieser Ausprägung noch nicht in unseren Rebsorten bisher geschmacklich gefunden haben. Und es ist nicht was Aufdringliches, es ist nicht Penetranz, vulgär, sensorisch vulgär, sondern es ist wirklich ganz elegant und diese oftmals markante Säure ist so das eine oder andere, wo der Weinliebe auch mal wünscht. Das kann mal, wenn man es in so einem Jahrgang wie 21 hat, sehr prägnant sein, vielleicht auch jetzt noch viel zu jung, der Wein. In anderen Jahren wie 18, 19, 20, wo wir doch viel Hitze haben, ist es noch die Frische, die da mitkommt, was dann oft den anderen Sorten ein bisschen fehlt. Die Substanz, die Struktur behält die Sorte immer bei. Es ist eine Rebsorte für die Weinliebhaber, die sich auch gerne mit Säure im Wein beschäftigen wollen. Wer keinen Riesling mag, braucht auch nicht groß mit dem Adelfränkisch rumspielen. Aber Riesling-Liebhaber können sich auch mal an so einer Sorte sensorisch mal abarbeiten und ihn da herausfinden. Also ist mit Sicherheit in den frühen Mischsätzen die Sorte gewesen, die den Wein insgesamt haltbarer gemacht haben.
Und vor allem in der Zeit, wo man auch nicht schwefeln konnte.
Genau, man hatte ja mal gewisse Zeit im Mittelalter vergessen, mit dem Schwefel zu arbeiten. Es war zur Römerzeit ja mal bekannt, es wurde vergessen, so wie wir jetzt einiges anderes vergessen werden in unserem Handwerk. War das dann auch vergessen worden und dann hat diese Rebsorten durch ihre inneren önologischen Werte mit Sicherheit dem Weinkeller gute Dienste geleistet. Ich denke, das haben wir es auch. Wir haben es abgesprochen. Du hast es wieder auf deine Art und Weise dargestellt, was der grüne Adelfränkisch vielleicht auch irgendwann mal mit einem anderen Namen verbunden, mit Blanc Noble. Ja, könnte mal benannt werden. Auf jeden Fall hat er immer die Nummer 101. Ich bedanke mich, Andreas, für den.
Bitte, bitte.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Podcast über historische Rebsorten. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Weine und weitere Informationen finden Sie in der Online-Vinothek unter www.schmecken-sie-geschichte.de.